your engine.
Der Langweiler von Monaco, wie konnte es nur so weit kommen? Das erörtern wir in der neuen Ausgabe vom Ravenol Racing Roundup, eurem Lieblingspodcast der Zeitschrift Pitwalk. Charles Leclerc im Ferrari hat den sogenannten Fluch von Monaco gebrochen und einen bemerkenswert langweiligen großen Preis in den Straßen des Fürstentums gewonnen. Es ist ein klassischer Heimsieg für den Ferrari-Fahrer, denn er ist einer der wenigen, die nicht nach Monaco gezogen sind oder deren Eltern zumindest dorthin geflüchtet sind vor der großen Steuerlast, sondern der tatsächlich ein waschechter Monegasse ist. Darum waren auch Fürst und Fürstin René und Charles so begeistert, ja zu Tränen gerührt bei der Siegerehrung. Die reine Spannung des Rennens jedenfalls, die kann es nicht gewesen sein, die die Blaublütigen dermaßen in Wallung gebracht hat. Denn das Rennen war unglaublich langweilig, geprägt davon, dass Charles Leclerc an der Spitze ganz bewusst enorm viel Tempo rausgenommen hat, um das taktisch geprägte Rennen sich so einzuteilen, dass er keine Türe auflässt für einen Boxenstopp eines der Hintermänner. Die Ursache dafür liegt in einem frühen Abbruch nach gleich zwei happigen Startrundenunfällen. Einer vom Tunnel, in dem zwei Teamkollegen sich ins Gehege gekommen sind, einer davor bereits auf der langen, schnellen Bergaufpassage Beau-Rivage in Richtung des Casinos den Hügel emporkrabbelnd, wo unter anderem auch Nico Hülkenberg in einer Kettenreaktion rausgekegelt worden ist. Die Unfälle machten einen Abbruch vonnöten. Danach gab es einen Reifenwechsel, den alle Fahrer in dieser Abbruchphase, in dieser Unterbrechung vornehmen konnten, ja mussten, um so aus Sicherheitsgründen zu vermeiden, dass sich vielleicht irgendwo ein Kohlefaserteil in den Reifen gefressen hat und beim Neustart ein schleichender Plattfuß sich einstellt. Und dieser Reifenwechsel, der hat das Rennen dann zu einer völlig statischen Angelegenheit verkümmert. Wie, warum und wieso, was es mit den Unfällen auf sich hat, wie Charles Leclerc die Dominanz von Max Verstappen hat brechen können. All das hört ihr jetzt in diesem Podcast der Zeitschrift Pitwalk. Inga Stracke ist in Monaco selbst vor Ort gewesen. Unsere Formel-1-Reporterin und ich, Norbert Okenga, geben uns jetzt der großen Expertenanalyse hin. Viel Spaß dabei. Es war ein etwas wunderliches Rennen an diesem Sonntagnachmittag in Monaco. Man hat ganz offensichtlich versucht, wie langsam man mit einem Formel-1-Rennwagen bestenfalls fahren kann, um den Sieg von Charles Leclerc nicht zu gefährden. Ein Szenario, das man so in der Formel 1 auch nur höchst selten sieht, Inga.
Ja, also da wurde Taktik gespielt ohne Ende. Und es ging darum, dass man nicht wollte, dass ein zu großer Abstand entsteht, dass irgendjemand quasi in diese Lücke einen Boxenstopp reinmachen könnte, sozusagen. Also da wurde wirklich nicht Roulette, sondern eher Schach gespielt.
Schwer zu verstehen, was da eigentlich für Überlegungen im Hintergrund abgelaufen sind. Das Ganze begann ja mit diesem monströsen Startrundenunfall in der Beau-Rivage, wo sondern Sergio Perez und Kevin Magnussen aneinander geraten sind. Einen Schritt zurückgehend vor diesem riesigen Blechschaden hat Charles Leclerc sich von der Pole Position aus in Führung gesetzt. Dann gab es den Sprint im Kampf um Platz 2 zwischen Oscar Piastri und Carlos Sainz. Sainz hat sich einen Reifen aufgeschlitzt an einer Unterbodenecke von Oscar Piastris McLaren, ist deswegen ausgetrudelt, hatte keine Chance einzulenken, ist gerade ausgefahren, hat gedacht, sein Rennen sei schon vorbei. Dann war Piastri der Einzige, der Charles Leclerc den Berg rauf oder wo Rivage folgen konnte. Und dann hat es diesen Riesenunfall gegeben, wo Kevin Magnussen direkt an der Leitplanke reinstechen wollte in eine Lücke, die Sergio Perez von links kommt, immer weiter und weiter und weiter und weiter zugemacht hat, bis dann für beide kein Platz mehr da war. Und dann hat Magnussen den vor ihm stehenden Perez quergestellt und ein Stück weit den Berg raufgeschoben, solange bis sie dann wirklich sich in einem riesigen Abflug und einem Kohlefaserhagel dort verabschiedet haben.
Absolut. Und der Leidtragende bei der ganzen Sache, und das tut mir am meisten leid, war Nico Hülkenberg, der da gar nichts für konnte. der da irgendwie mittendrin hing. Und fast hatte er es geschafft, hoch, fast. Und dann haben sie ihn gerade noch mitgeklippt und dann war er auch noch raus. Super schade, denn der hätte natürlich bei dem weiteren Verlauf mit Abbruch und Neustart und allem dann auch noch Chancen gehabt, ne?
Dieser Unfall war nicht der einzige in der Startrunde. Esteban Ocon und Pierre Gasly, zwei Teamkollegen bei Alpine, sind sich auf höchst kuriose Art und Weise in der Nähe des Tunnels ins Gehege gekommen. Der eine ist unter den anderen gefahren, hat den förmlich nach oben katapultiert. Und weil dann eben zwei ordentlich veritable Unfallstellen die Piste gesäumt haben, blieb nichts anderes übrig, als zur roten Fahne, zur Abbruchsfahne zu greifen. Das Feld war da schon über die Safety-Car-Linie drüber, drum musste abgebrochen werden und drum durfte dann auch das ganze Feld Reifen wechseln, musste es wahrscheinlich sogar. Und genau diese Möglichkeit, unter Rot Reifen zu wechseln, hat dann letztlich für diesen kuriosen Rennverlauf gesorgt, weil alle neue Reifen bekommen haben. Allerdings die Mercedes eine andere Mischung und auch Max Verstappen eine andere Mischung als der Rest des Feldes.
Ja, es hat im Prinzip, also ich habe auch mit einigen Fahrern nach dem Rennen gesprochen und alle haben unisono gesagt, naja, ihre einzige Chance, da irgendwas in diesem Rennen zu erreichen, wäre quasi die Strategie gewesen. Der Boxenwechsel, die Taktiken, schneller Schnopp, Undercut, Overcut und all das fiel weg, komplett. Dieser Pflichtreifenwechsel, der ist ja dafür eingesetzt worden, damit da so ein bisschen auch noch was ja Spannung und Bewegung reinkommt. Der ist aber weggefallen, weil alle kamen bei dem Rennabbruch in die Box und haben es aufgrund dieser Streckenbeschaffenheit, die meisten zumindest, geschafft, dann auch mit den Reifen, die sie dann bei diesem Abbruch aufgezogen bekamen, bis zum Ende durchzufahren. Und damit gab es eben keine Taktik mehr. Und war zumindest ein bisschen Würze aus dem Rennen rausgenommen. Zu dem Alpine-Crash, der Ocon war sehr geknickt, sich auch entschuldigt. Und Bruno Famar hat angekündigt, dass es da heftige Konsequenzen geben wird. Also er wurde auch für schuldig befunden. Er bekam eine Zeitstrafe, die er natürlich nicht ableisten konnte, weil er ja aus dem Rennen gesprungen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und das bedeutet jetzt, dass er 5 Strafplätze für Kanada bekommt.
Beim anderen, diesem kolossalen Unfall zwischen Perez und Magnussen, hat es dann erstaunlicherweise keine Strafe, nicht mal eine richtig ernstzunehmende lange Untersuchung gegeben. Was mich ein bisschen wundert, ja, wenn man auch die Vorgeschichte von Magnussen kennt, der ja schon öfter als böser Bube aufgefallen ist dieses Jahr, jetzt hier auch mal zumindest auf den ersten Blick Verursacher der ganzen Chose gewesen ist. Dass da dann die Sportkommissare nicht sagen, so, jetzt müssen wir aber irgendeinen schon die Schuldigen identifizieren, wenn Magnussen sowieso schon davor steht, quasi den Führerschein abgeben zu müssen im Formel-1-Jargon, dass dann das da einfach durchgewunken wird, hat mich sehr gewundert.
Ja, also es hat einige gewundert, wobei eben auch einige gesagt haben, also ich glaube, es war Russell, ich bin mir nicht ganz sicher, ich muss nochmal durchhören, die gesagt haben, dass für sie eher der Perez und weniger der Magnussen diesmal der Verursacher gewesen sei. Magnussen selbst war sehr enttäuscht, sagte, also ich hatte ja irgendwie gar keinen Platz, irgendwo hinzugehen. Ich kam da gar nirgends hin. Und Hülkenberg sagte, das war einfach unnötig.
Unnötig war es. Und in der Tat, ich kenne auch die Theorie, dass Perez ihn eigentlich hätte sehen müssen im Rückspiegel und trotzdem weiter rübergezogen ist in die Spur von Kevin Magnussen und versucht hat, dann quasi die Lücke dort zuzustellen und Magnussen zum Bremsen, zum Verzögern zu zwingen, um so den Angriff im Keim zu ersticken. Kann durchaus sein, dass das genauso ist, weil die Strecke macht da ja auch noch eine leichte Biegung, dass Perez da das Recht der besseren Linienwahl gehabt hat. Absolut, er war vorne. Aber trotzdem wundert mich eben, dass gar nichts kam. Dass man nicht mal sagte, wir gucken uns das in Ruhe an. Zumal ja nun gerade in Kevin Magnussen tatsächlich der Rüpel der letzten Rennen schlechthin verwickelt worden ist. Dass man nicht sagt, es gibt einen Schuldspruch, der ist schuld oder beide. Und es ist einfach gar nichts, ist einfach egal. Drei Autos im Eimer, ein Fotograf von Trümmerteilen verletzt, einfach egal.
Ja, da habe ich auch mit dem Fotografen gesprochen, das war wohl einer, also dem geht es gut, Gott sei Dank, aber das war wohl ein Fotograf, der nicht so oft bei den Rennen ist, habe ich mir von anderen Fotografen sagen lassen. Und der hat einen, Gott sei Dank, nicht fatalen Fehler begangen. Gott sei Dank geht es ihm ja gut, aber der hatte wohl das Objektiv drauf, ja, die haben ja da einige Objektive und hat nur durch die Kamera geschaut und hat dadurch nicht richtig gesehen, dass die Autos quasi genau auf ihn zukamen. Das war ihm nicht bewusst, hätte er die Kamera weggemacht, hätte er sich wahrscheinlich auf den Boden hinter die Leitplanke geschmissen, wäre nichts passiert. mit einigen Fotografen gesprochen, die haben gesagt, sie waren teilweise nicht in gleichen, aber verschiedenen Rennen, verschiedenen Rennserien, Strecken und so weiter in ähnlichen Situationen. Da musst du die Erfahrung haben, dass du im Zweifelsfall deine Kamera in die Ecke schmeißt und dich hinterher, da ist das beste Bild nichts wert.
Ja, vor allen Dingen ist natürlich eine goldene Regel unter Motorsportfotografen, niemals von einem Auto wegrennen zu wollen. Denn das Auto ist immer schneller als du, sondern immer, wenn du siehst, dass irgendwas läuft schief vor deiner Kamera oder vor deinem Auge und die fliegen möglicherweise in deinen Arbeitsbereich rein, da wo du stehst, immer entgegen der Rennrichtung laufen, niemals mit der Rennrichtung, weil das Auto, egal wie schnell es und wohin es fährt und wohin es fliegt, ist immer schneller als der Fotograf, der schlägt. Also im Zweifel den Fotograf, die Fotografin immer nieder, wenn man in die falsche Richtung, wenn man mit der Fahrtrichtung versucht zu laufen.
Ja, also ich möchte in der Situation nicht sein, aber wir dürfen ja eh nicht an die Strecke hin. Also da bin ich dann weit ab sozusagen. Weit ab diesmal sowieso das Fahrerlager. Wenn man jetzt so hier das Hafenbild hinter mir anschaut, das Fahrerlager ist in die Richtung dann entlang des Hafenbeckens und wir sehen hinter mir, da ist dann das Hafenbecken und hinten dran die Strecke, wo es dann zum Casino hochgeht. Also wir sind relativ weit ab mit der Presse und auch mit dem
Ja,
Fahrerlager.
du sitzt quasi genau vor der Unfallstelle, nur auf der anderen Seite des Hafenbeckens, ne?
Sozusagen, ja.
Aber nochmal, was war die Begründung, warum man irgendwie niemandem die Schuld gegeben hat?
Es gab nichts und Peres sagte, wir müssen den Grund rausfinden, warum das nicht untersucht werde. Ohne Untersuchung werden wir nie wissen, warum es keine Strafe war. Gab, ich bin überrascht, das sagt Peres. Er sagt auch, es sei von Magnussen ein gefährliches Fahren gewesen, da weiter voll drauf zu halten. Er unterstellt Magnussen, dass der schon wissen hätte, hätte wissen können und sollen, dass es da unweigerlich zum Kontakt kommen muss. Und die Rennleitung hat aber einfach nur gesagt, no further investigation, keine weitere Untersuchung.
Ja, kleiner Fun-Fact, wenn auch unnützes Wissen am Rande, kann Kevin Magnussen ja mal seinen Vater Jan Magnussen fragen. Da gab es nämlich mal ein IMSA-Rennen in Nordamerika, ich glaube in Road Atlanta, wenn ich mich richtig entsinne. Da hat Jan Magnussen in der Corvette exakt dasselbe versucht, was Perez jetzt versucht hat, gegen Jörg Bergmeister im Porsche. Und der gute Jörg Bergmeister hat auch nicht nachgegeben und ist dann auch Magnussen seitlich schön auf die Ecke gefahren und hat den vor sich hergeschoben, so lange bis Magnussen in die Boxenmauer eingeschlagen ist in der letzten Runde und Bergmeister den Sieg dann auch davongetragen hat. Also die Familie war auch schon mal auf der anderen Seite dieses Geschehens verwickelt. Und insofern, glaube ich, hat Perez da schon recht. Kevin Magnussen hat jetzt das gemacht, was Jörg Bergmeister quasi seinem Vater angetan hat damals. Die andere Geschichte des Rennens, was du gesagt hast,
Ja, also was mich so verwundert hat, wirklich dann dieses alpininterne Scharmützel vor dem Tunnel, wo
Ja.
ich dachte so, hä, was machen die da und wieso jetzt? Also das war so, irgendwie wollte wohl jeder mit der Brechstange gleich in der ersten Runde, wobei wir, ja gut, in Monaco kannst du das Rennen in der ersten Runde gewinnen, bei den meisten anderen Strecken nicht.
Nur in der ersten Runde oder eben über diese Boxenstrategie, die dann im Nachhinein, wie du richtig gesagt hast, obsolet geworden ist, dadurch, dass alle einen Reifenwechsel gemacht haben in der Zeit, wo das Rennen abgebrochen, unterbrochen gewesen ist. Oscar Piastri übrigens hat 20% seines Abtriebs eingebüßt durch diese Kollision mit Carlos Sainz, weil auch der hat einen Schaden an seinem Unterboden genommen. Aber das Tempo im Laufe des Rennens war dann dermaßen langsam von Ferrari vorne vorgetragen, dass auch das vollkommen wurscht war. Das Auto hat nicht mehr gelegen. Wenn der das Auto hätte ausfahren müssen, Oscar Piastri, dann hätte der sich in seinem McLaren nicht gegen die Verfolger zur Wehr setzen können. Aber weil alle Welt so unglaublich langsam gefahren ist, war auch dieser 20% Abtriebsverlust einfach wurscht.
Ja, ich meine, das ist halt leider das Problem, dass Überholen noch schwieriger geworden ist, weil die Autos halt länger und größer sind. Das ist einfach so. Und dafür kleines Lob, wenn es auch leider keine Punkte gegeben hat und damit jetzt sauber das einzige Team ist ohne Punkte. Valtteri Bottas hat ein starkes Überholmanöver gezeigt gegen Rennende vorbei an Logan Sargeant. Ich glaube, es war so ziemlich das einzige richtige, echte Überholmanöver in diesem Rennen. Und ansonsten war es tatsächlich so, dass Charles Leclerc halt einfach gemanagt hat, wie man inzwischen so schön sagt. Er hat die Reifen gemanagt, er hat das Rennen gemanagt und er hat immer mal wieder so zwischendurch, hat er, ich habe auch mit ihm gesprochen nach dem Rennen, dann gefragt, wann er denn sich sicher war, dass er es gewinnen konnte. Und dann sagt er so, ja, er sollte da mal irgendwie nochmal nachlegen und einen kleinen Vorsprung rausmerken. Da hat er schon gemerkt, wie leicht er da vorne wegkommt. Und dann war ihm schon klar, ach ja, diesmal könnte es klappen.
Ja, du sagst, er hat es gemanagt. Die einzige Aufgabe, die er letztlich gehabt hat, gemeinsam mit dem Ferrari-Kommandostand, die bestand darin, dafür zu sorgen, dass der Abstand eben genau so war auf die McLaren, dass die nicht in eine Lücke hineinfahren konnten, sodass sie dann später einen Boxenstopp hätten einlegen können und mit frischen Reifen nach vorne gefahren wären. Das wurde ein bisschen dadurch erschwert, dass Mercedes, genau wie Verstappen, mit den Medium-Reifen nach der roten Fahne wieder rausgekommen sind, anders als alle anderen. Diese Medium-Reifen waren nur gut für 50 Runden, sodass George Russell sein Rennen auch einteilen musste. Ich komme immer mit diesem Hund, wie du weißt, durcheinander, mit dem Jack Russell. Also George Russell auch sein Rennen einteilen musste, auf 77 Rennen die Reifen zu strecken, die eigentlich nur für 50 Runden gut waren. Und darum musste man eben ein bisschen mehr rechnen als überhaupt nur noch. Und deswegen war auch diese extreme Bummelei wichtig. Da ist die einzige Kennzahl, die relevant war, letztlich 20 Sekunden. 20 Sekunden war dieser Verlust durch einen Boxenstopp, den man auf gar keinen Fall zulassen durfte. Und das hat Charles Leclerc eben dann dazu gezwungen, dem ganzen Rennen ein Tempo aufzudrücken, das letztlich fast an die GP2-Rundenzeiten erinnert hat.
Ja, jetzt haben wir, glaube ich, irgendwie eine monegassische Leitungsstörung. Das passiert aber hier öfters. Ich hoffe, du hörst und siehst mich noch. Alles gut? Wunderbar. Ja, mit den Reifen ist genau das Thema, was du gesagt hast. Es ist diese Mediums für die erste Runde, dann die harten Reifen bei Leclerc, Piastri, Sainz, Norris. Das hat gut funktioniert. Und wie du sagst, eben die beiden Mercedes und Max Verstappen haben mit hart gestartet, haben dann auf Medium gewechselt und dann zum Schluss nochmal die harten aufgezogen. Und der Einzige, wenn ich mir das so durchgucke, nein, es sind zwei, Joe Guan Yu und Lance Stroll, die haben der Joe Guan Yu sogar 6 Runden vor Schluss mal eben schnell noch auf Softs gewechselt, um irgendwie noch irgendwas rauszureißen bei dem Ganzen.
Für Charles Leclerc endet jetzt das, was man mittlerweile schon als seinen persönlichen Monaco-Fluch bezeichnet hat. Das ist eine schöne Ableitung vom Andretti Curse aus Indianapolis, wo ja Mario Andretti, Michael Andretti und auch Marco Andretti, also drei Generationen von Andretti, es niemals geschafft haben, das Indy 500 zu gewinnen. Bei Charles Leclerc sah es lange Zeit genauso aus. Jetzt ist allerdings zumindest dessen Monaco-Fluch ganz offensichtlich gebrochen und entsprechend feuchtfröhlich ging es auch wohl zu am Abend. Zunächst einmal von außen feucht, fröhlich, später aber sicher auch von
also
innen
ja,
feucht, fröhlich.
Ich habe ihn ja nach dem Rennen gesprochen. Zuerst habe ich ihn mal gefragt, ob er jetzt irgendeinen Glücksbringer hat. Er hatte ja in Imola seinen kleinen vierbeinigen Leo dabei, ein zuckersüßes kleines Welpen, Hundewelpen, Baby. Nein, Welpe ist ja Baby. Also ein zuckersüßer Hundewelpe. Und ich habe ihn gefragt, ob das jetzt sein neuer Glücksbringer ist. Sagt er, nein, nein, er will überhaupt nicht abergläubisch sein. Er glaubt nicht an Flüche, er glaubt nicht an Glücksbringer und alles ist gut. Er ist jetzt happy. Und dann habe ich gesagt, und jetzt ordentlich feiern, sagt er, I will party like an animal. Und das hat er mit Sicherheit auch gemacht. Ich war auf einigen Yachten und Partys und habe mich mal so umgeguckt, weil ich dann doch mal sehen wollte, wie feiert der Monegasse in Monaco. Vielleicht hat er auch eine Hausparty gemacht. Ich vermute aber, er war im Nobelclub Jimmy's und den habe ich mir jetzt diesmal gespart, weil das Kleingeld von, ich glaube, inzwischen 500 € für ein Glas Wasser wollte ich jetzt dann nicht ausgeben.
Wasser würdest du sowieso nicht trinken, hoffe ich, im Jimmy's. Ja, jetzt,
Ach, die Flasche sieht man nicht.
Jetzt, aber nicht im
Alles andere kannst du dir ja noch weniger Alles andere kannst du ja noch weniger leisten.
Und dann musst du gleich weiter in die nächste
Party. Das Wasser
Party
ist ja noch,
Metropole.
Oder ein Orangensaft ist ja noch das günstigste.
Und dann musst du gleich weiter in die nächste
die
Party
nächste
Metropole,
gleiche,
nämlich nach Montreal.
Nee. Montreal, aber ist ja ein bisschen Zeit. Ist noch ein bisschen Zeit bis Montreal. Ich kann heute noch die Côte d'Azur genießen. Versuche mal, also es gibt hier so einen Geheimstrand, wunderschön, wo sich traditionell immer am Montag nach dem Grand Prix, so jetzt so am Nachmittag, alle Fahrer zusammentreffen und Party machen. Ich schätze, da wird Charles Leclerc, wenn er denn schon wieder stehen kann, was ich ja hoffe, auch vor allem mit dabei sein, da wird er sich feiern lassen. Und das war eigentlich das Schönste, diese Gemeinsamkeit, dazu habe ich ihn auch gefragt. Also als er bei mir beim Interview stand, ich bin ja da immer in diesem Broadcaster-Pen, weil ich ja Radio mache. Und dann stand er da zum Interview und dann kam Lewis Hamilton, es kam Carlos Sainz, es kam Max Verstappen, George Russell, alle kamen und haben ihm auf die Schulter geklopft und dann diesen, wir können ja mal sinnbildlich machen, diesen, wie nennen die den, den Bro Handshake, dieses, ich kann das gar nicht, bin ja auch eine Frau, dieses mega laute Hände
Also das
zusammenklatschen
Klatschen,
und die
dieses
Mikros haben fast alle gebackelt. Ja, dieses, hey, du, sorry. Auf jeden Fall haben sie ihn alle abgeklatscht und haben ihm alle gratuliert und gerade bei einem Max Verstappen diese echte Freude für Charles Leclerc für diesen Sieg im Gesicht zu sehen, hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich habe beide dazu gefragt und der Max hat auch gesagt, ja, hey, beim Charles, das hat so lange gedauert und den Heim Grand Prix zu gewinnen, das ist wirklich was ganz Besonderes und ich freue mich ganz ehrlich für ihn, fand ich schön. Und der Charles sagt, klar, auf der Strecke sind wir Konkurrenten, aber bei sowas zeigt sich eben, dass wir doch eine tolle Formel 1 sind.
Ja, wobei tolle Formel 1, das Zitat von Max Verstappen ist natürlich schon nicht ohne. Der sagt, das Rennen war dermaßen langweilig, er hätte am liebsten gerne ein Kissen gehabt. Und das war es ja auch so. Die Entscheidung fiel in der Qualifikation. Die Entscheidung fiel ganz augenscheinlich genauso, wie wir beide es schon vorausgesagt hatten, dass der Red Bull wieder Schwierigkeiten hat mit hoher Bodenfreiheit, mit dem Mitnehmen der Randsteine, dass er nachgesprungen ist über Unebenheiten hinweg. Es gibt das Zitat von Max Verstappen, er sei wie ein Känguru gesprungen. Und deswegen war der Red Bull halt im Niemandsland im Vergleich zu den Ferrari und den McLaren, die diese Randsteine, die Unebenheiten deutlich besser mitnehmen konnten. Jetzt ist die Frage, warum ist das so? Dr. Helmut Marko hat irgendwo auch mal die These aufgestellt, es sei ein Korrelationsproblem zwischen Windkanal und Strecke. Das Ganze sieht von außen betrachtet viel eher danach aus, dass er das konzeptionell bedingt vom Red Bull, denn siehe Singapur letztes Jahr, diese ganz besondere Art, wie die das Auto bauen, funktioniert eben bei sehr hoher Bodenfreiheit nicht oder bestenfalls mäßig. Das haben wir hier jetzt wieder gesehen. Jedenfalls war Max Verstappen nirgends, ist dann hinter George Russell sogar noch verhungert oder vor ihm, irgendwie jedenfalls im Umfeld des Mercedes und hat dann gesagt, ein Kissen wäre nicht schlecht gewesen, so langweilig. Und da kam natürlich dann gleich wieder die Diskussion auf, hat die Formel 1 mit diesen großen Autos in Monaco überhaupt noch irgendwas zu suchen oder sollte man diesen Grand Prix vielleicht mal irgendwann mangels Attraktivität sein lassen?
Also wenn du siehst, wie voll dieses Monaco war, das ganze Wochenende, ich glaube, ich habe noch nie so viele Fans hier gesehen. Der Hafen ist geplatzt, die Yachten mussten schon in den Nachbarhafen untergebracht werden. Es hat eine unglaubliche Faszination. Man muss halt vielleicht, man kann ja auch nicht die Strecke umbauen. Und es wird ja schon, wie du schon im unserem Vorschau-Podcast gesagt hast, jede Menge Geflügel umgeändert bei den Autos. Aber die Autos sind halt einfach größer geworden und das macht das Überholen schwieriger. Also müsste man vielleicht sich überlegen, dass man hier irgendwas, vielleicht zwei Boxenstopps oder dass man sagt, hier muss auch, wenn Rennabbruch ist, trotzdem nochmal ein normaler Rennstopp gemacht werden. Auch das könnte man ja vielleicht sich überlegen. Also da wird man vielleicht ein bisschen nachdenken müssen, wie man die Formel ist. Eins ist ja sowieso grundsätzlich sehr motiviert und sehr erfolgreich dabei, sich momentan neu zu erfinden. Das fängt an bei zusätzlichen, komplett neuen Hospitality-Gedanken, mit denen sie noch mehr Geld und richtig Geld verdienen, bis hin zu neuen Regeln, wie man alles gestaltet und wie das gemacht wird. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die da vielleicht einfach mal drüber nachdenken, wie man dieses Rennen beibehält. Denn es ist einzigartig, da kommt ein Miami mit der Fake und ein Abu Dhabi mit der echten Marina einfach nicht dran, ja. Wie man das beibehält, wie man es aber trotzdem irgendwie spannender machen kann. Ich warte ja schon seit Jahren darauf, dass sie irgendwann mal auch ein bisschen künstlichen Regen vielleicht irgendwo einsetzen.
Der Formel 1 Grand Prix, der Formel GAN Grand Prix in Monaco fällt genau zwischen zwei Dienstreisen zum Nürburgring. Am vergangenen Wochenende waren wir mit einem eigenen Stand bei der Nürburgring Classic vor Ort. Und an diesem Wochenende geht es weiter zu Recherchezwecken, zum großen 24-Stunden-Rennen, zum Wacken des Motorsports in der Eifel. Auf dieses 24-Stunden-Rennen blicken wir ja in der neuen, der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk voraus. Es gab auch einen riesigen Andrang auf unser exklusives Gewinnspiel um zwei VIP-Karten zum 24-Stunden-Rennen. Die Gewinner sind natürlich mittlerweile gezogen. Vielleicht sehen wir uns trotzdem am Wochenende auf dem Nürburgring. Ich werde am Mittwochabend dorthin fahren und bin dann ab Donnerstag im Fahrerlager auf Geschichten- und Nachrichtensuche. Und natürlich auch auf Quote und Stimmenfang für möglichst viele Ausgaben von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Ich danke euch für eure zahlreichen Besuche beim Nürburgring Classic. Ich danke euch für euer vieles Lob, persönlich ausgesprochen. Oder auch in den Social-Media-Kanälen, sowohl zum Thema Speedway als auch zu Pitwalk ganz allgemein. Ich danke euch für die vielen Selfie- und Autogrammwünsche am Wochenende auf dem Nürburgring beim Nürburgring Classic. Macht ruhig so weiter. Es freut uns natürlich, wenn unsere Arbeit so gut bei euch ankommt. Im Zweifel sehen wir uns jetzt auf dem Nürburgring am kommenden Woche beim 24-Stunden-Rennen. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss, euer Norbert Okenga.